Liebe Gemeinde, wir leben in verunsicherten Zeiten. So empfinde ich das. Wer nicht älter als 60 oder 70 Jahre ist, der kennt das eigentlich, das Leben ja bisher nur so. Wir leben sicher, wir leben friedlich. Wir sind es gewohnt, dass der Wohlstand in unserem Land eigentlich immer nur zunimmt und noch technische Errungenschaften dazukommen. Das ist so der Weg, den das Leben nimmt. Nur so kennen wir das. Aber in den letzten Jahren ändert sich das. Vor gut 2 Jahren war auf einmal von einem Virus die Rede irgendwo in China. Naja, wird schon nicht zu uns kommen. Naja, ist halt nur eine Grippe. Und dann merkten wir, dass dieses Virus bei uns auf einmal das Leben für mindestens 2 Jahre komplett auf den Kopf stellt. Manche Menschen haben Langzeitfolgen davon getragen. Einige, sogar recht viele, sind verstorben an der Krankheit. Und auch im Leben hat sich so viel verändert, dass es für viele Menschen auch soziale Folgen hatte. Wir fragen uns, wann können wir endlich wieder normal leben? Und jetzt haben wir den Eindruck, es könnte doch langsam wieder losgehen. Und auf einmal fällt Wladimir Putin mit seinen Truppen in ein europäisches Land ein. Wir sind darüber erschüttert. Damit haben die wenigsten gerechnet, auch wenn sich es irgendwie doch schon abgezeichnet hat. Denn den einen oder anderen Krieg hatte er schon hinter sich. Seitdem müssen wir mit Bildern von Zerstörung und verletzten und auch toten Menschen leben, mitten in Europa. Unzählige Flüchtlinge machen sich auf den Weg, auch in unser Land. Menschen zeigen Herz, nehmen die Menschen auf. Aber niemand kann ihnen das zurückgeben, was sie hinter sich gelassen haben, ihre Heimat, ihr Zuhause. Wir sind besorgt um den Frieden in Europa und um die Menschen, die ihre Heimat verloren haben. Und während wir uns Sorgen machen um Corona, um den Krieg in der Ukraine, nimmt eine große Katastrophe einfach ihren Lauf. Die größte Katastrophe der Menschheitsgeschichte, der Klimawandel. Vermutlich nur wenige Grad wird es wärmer auf unserem Planeten. Vielleicht 2 Grad, 3 Grad. Oder vielleicht 5 Grad. Das klingt nicht viel, aber der Lebensraum für Tier und Mensch verändert sich in den nächsten Jahrzehnten in einer Weise, die uns in weiten Teilen der Erde die Lebensgrundlage entziehen wird. Jetzt können wir gerade noch entscheiden, wie stark der Wandel zuschlägt, aber noch passiert viel zu wenig. Wir leben in einer verunsichernden Zeit. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge. Das ist ein Wort aus der Bibel, aus dem Psalm, Psalm 46, Vers 2. Das ist ein Wort, das mir Halt gibt, das mir Mut macht. Oder ein anderes Wort, ein Wort von Jesus Christus, aus Matthäus 5, Vers 9 und 10. Selig sind die, Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Es sind Worte, die mir in diesen Tagen gut tun, wenn ich sie gesagt bekomme, wenn ich sie zugesprochen bekomme, wenn ich mich daran erinnere. Das Versprechen, dass Gott da ist, dass er für uns sorgt, dass er uns Halt gibt, uns seine Kinder nennt, und dass sein Reich kommt, das vertreibt überhaupt nicht alle Finsternis. Das nimmt uns nicht die Unsicherheit und die Sorge. Und das macht nicht, dass wir auf einmal nachts gut schlafen können und tagsüber unbeschwert sind. Und vor allem nimmt uns das nicht aus der Verantwortung, selber zu handeln, umzukehren, Buße zu tun und unseren Lebensstil zu ändern. Überhaupt nicht. Aber es gibt Halt. Das gibt mir Hoffnung. Und ich möchte diese Hoffnung mit Menschen teilen. Ich möchte Menschen Mut machen, dass sie sich auch bei Gott festmachen können. Ich möchte Menschen von meiner Hoffnung erzählen, dass Christus stärker ist als Krankheit und Tod und dass Gottes neue Welt, sein Friedensreich, sich auf unsere Erde senken wird. Lasst uns diese Hoffnung mit Menschen teilen. Sie ist so wertvoll. Jetzt haben manche Christinnen und Christen den Eindruck, ich würde ja gerne Menschen zu Jesus Christus einladen, aber ich kann das nicht so gut. Ich habe nicht so gute Argumente. Ich kann den Glauben nicht gut erklären. Ich weiß noch viel zu wenig. Ich glaube, darauf kommt es nicht an. Gott öffnet das Herz. Wenn wir mit Menschen über unsere Hoffnung ins Gespräch kommen, dann kann Gott diese Gelegenheit nutzen und das Herz von Menschen für den Glauben an Jesus Christus öffnen. Davon handelt der Abschnitt aus der Apostelgeschichte, über den ich heute spreche. Da öffnet Gott Türen. Die Tür nach Europa, die Tür zum Herzen und schließlich die Haustür. Ich lese aus Apostelgeschichte 16, die Verse 9 bis 15. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Ein Mazedonier stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Auf diese Vision hin wollten wir sofort nach Mazedonien abfahren, denn wir kamen zu dem Schluss, dass uns Gott dazu berufen hatte, dort das Evangelium zu verkünden. So brachen wir von Troas auf und fuhren auf dem kürzesten Weg nach Samothrake und am folgenden Tag nach Neapolis. Von dort gingen wir nach Philippi, eine führende Stadt des Bezirks von Mazedonien, eine Kolonie. In dieser Stadt hielten wir uns einige Tage auf. Am Sabbat gingen wir durch das Stadttor hinaus an den Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten. Wir setzten uns und sprachen zu den Frauen, die sich eingefunden hatten. Eine Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Sie war eine Gottesfürchtige und der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie den Worten des Paulus aufmerksam lauschte. Als sie und alle, die zu ihrem Haus gehörten, getauft waren, bat sie, wenn ihr wirklich meint, dass ich zum Glauben an den Herrn gefunden habe, kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie drängte uns. Diese Erzählung beginnt mit einer Erscheinung. Ein Traum. Ein Traum, den Paulus gleich ganz bedeutend einschuf. Das ist ein Ruf Gottes. Er spürt, das ist ein ganz besonderer Moment und ein ganz besonderer Auftrag. Und das stimmt auch, denn in dieser Erzählung beschreibt Lukas, wie die gute Botschaft von Jesus Christus nach Europa gekommen ist. Bisher hatte sich das Evangelium so um Jerusalem herum ausgebreitet. Dann war Paulus auch nach Kleinasien gereist, wo er gebürtig herkam, und da erzählte er von Jesus Christus. Und jetzt kommt der Sprung über die Meerenge auf den europäischen Kontinent. Eine Zeit waren Paulus und seine Begleiter durch Kleinasien gereist. Und dann hatten sie irgendwann den Eindruck, nach Westen sollen sie nicht gehen. Da will der Heilige Geist sie nicht haben. Aber im Osten will er sie auch nicht haben. Also gingen sie weiter nach Norden bis nach Troas. Hier ist eigentlich Ende. Hier endet Kleinasien. Danach kommt nichts mehr. Und dann träumt Paulus von dem Mazedonier, der ihn auffordert, über das Meer zu kommen. Komm herüber und hilf uns. Das ist eine seltene und eine eindrucksvolle Erfahrung, dass Gottes Geist so deutlich redet und leitet. Und es geht hier auch um etwas. Gottes Geist öffnet dem Evangelium die Tür nach Europa. Jetzt frage ich mal so aus heutiger Perspektive, was hat es Europa denn eigentlich gebracht, dass die frohe Botschaft hierher gekommen ist? Da sind Menschen ja unterschiedlicher Meinung. Es gibt Menschen, die dem Christentum in Europa gar kein gutes Zeugnis ausstellen. Wie lange wurde das Evangelium mit dem Schwert verbreitet? Die Morde an den Sachsen, die Kreuzzüge. Die sexuelle Gewalt an Kindern in der katholischen Kirche stößt Menschen ab und das mit vollem Recht. Und wir als Freikirche sollten da vorsichtig sein, denn als Landesjugendpastor musste ich das erfahren, wie viele Kinder in Freikirchen auch Gewalt erfahren haben und noch erleben. Leider haben sich Kirchen und Gemeinden oft wissenschaftlichen Erkenntnissen und dem Fortschritt verschlossen. Viele Menschen mussten sich mühsam gegen den Einfluss der Kirchen emanzipieren. Ja, und der Patriarch von Russland wittert im Krieg seine Chance. Wenn die Ukraine eingemeindet wird, steigt er auf der Leiter der Patriarchen weiter nach oben. So kann man auf die Ausbreitung des Evangeliums in Europa schauen. Man kann den Eindruck bekommen, so froh ist diese Botschaft überhaupt nicht. Wäre uns das doch lieber erspart geblieben. Warum sollte uns jetzt der christliche Glaube in dieser Situation helfen? Da gibt es Skepsis und das mit Grund. Aber natürlich gibt es auch die andere Seite. Wie viele gute soziale Arbeit wird von Kirchen gefördert und getan? Und sind nicht die Grundrechte auch gerade auf dem Fundament des christlichen Glaubens gewachsen? Und zu dem friedlichen Fall des Eisernen Vorhangs mitten durch Europa und der Mauer, die Deutschland trennte, haben doch gerade der Papst und die Friedensgebete der Kirchen in der DDR sehr viel beigetragen. Die Ausbreitung des Evangeliums in Europa hat Gutes und Schlechtes mit sich gebracht. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und darum sind manche Leute auch eher skeptisch und rechnen nicht damit, dass der Glaube an Christus ihnen, vielleicht auch jetzt in dieser Situation, etwas Gutes bringen könnte. Wie kann das sein? Die gute Botschaft bringt nicht nur Gutes. Das ist doch ganz schön tragisch. Leider haben Menschen manchmal aus zweifelhafter Motivation das Evangelium verbreitet. Eine Motivation, die gar nicht zur frohen Botschaft passt. Da gab es Machtinteressen. Wenn viele Menschen in der Kirche sind, dann hat die Kirche auch eine ganze Menge Macht. Und machen wir uns nichts vor, auch in Freikirchen wurde und wird Macht ausgeübt und das nicht immer in konstruktiver Weise. Manche Menschen müssen sich mühsam von solcher Erfahrung befreien. Es ist auch eine Bestätigung für den eigenen Glauben, wenn andere Menschen zum Glauben kommen. Das stärkt, das gibt Sicherheit. Wer will schon gerne einer Minderheit angehören? Ich fürchte, das ist so ein Antreiber für die Mission. Wenn auch andere zum Glauben an Christus finden, dann kann es so falsch doch nicht sein. Und dann reden Menschen eindringlich auf Menschen ein, aber sensibel ist das nicht. Und dann ist da die Angst. Was ist denn mit meinen Lieben, wenn sie nicht zum Glauben finden? Sind sie dann verloren? Kommen sie in die Hölle? Werde ich sie dann nicht im Himmel wiedersehen? Dieser Zusammenhang, führe Menschen zum Glauben, damit sie nicht in die Hölle kommen, der wird so, und das betone ich, der wird so in der Bibel nicht hergestellt. Es gibt die Aufforderung, Menschen zu Christus einzuladen, auf jeden Fall. Und wir finden in der Bibel auch Worte von der Verdammnis, dem Heulen und Zähneknirschen. Aber das gehört beides nicht zusammen. Denn die Warnung vor der Verdammnis richtet sich an Menschen, die schon glauben, die sich selber für fromm halten, aber bei denen der Glaube zu einer Phrase verkommen ist. Es ist eine Warnung an die Gläubigen. Aber Angst ist nicht eine angemessene Motivation dafür, die frohe Botschaft weiterzutragen. Die frohe Botschaft lädt zu Freiheit, zu Zuversicht, zu Hoffnung ein. Leider ist die Motivation, die Menschen dazu bewegt, von Christus zu erzählen, nicht immer eine frohe Motivation. Darunter hat die christliche Mission sehr gelitten. Sie hat so ein schillerndes Image bekommen. Man umgeht das Wort Mission sogar gerne. Wenn ich es gebrauche, dann habe ich immer das Bedürfnis, auch gleich zu erklären, ich meine es nicht so, wie du vielleicht denkst. Ja, nicht so wie Kreuzzüge oder Kolonialisierung oder Missionieren. Eigentlich ist das doch schade, das ist doch dramatisch. Dabei meint Mission doch eigentlich etwas richtig Tolles. Wir haben einen Auftrag von Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, der die Menschen liebt. Er sendet uns zu seinen geliebten Menschen, dass wir ihnen erzählen, Gott ist da, er liebt uns und er hält uns. Wir können uns bei ihm geborgen fühlen. Er kommt. Er führt die Welt zu einem guten Ende. Diese Szene ganz zu Beginn, als der Heilige Geist die Tür nach Europa geöffnet hat, die ist ganz anders als missionieren. Sie ist so schlicht. Sie kommt so bescheiden daher. Paulus erscheint ein Mann, der bittet ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Mission ist Hilfe. Dass Menschen das gute Wort von Jesus Christus erfahren, das hilft. Dazu ist es gedacht, es soll Menschen helfen. Da gibt es Menschen, die sagen, ich bin in den Jahren der Pandemie mutlos und einsam geworden. Ich will wieder Lust am Leben bekommen. Komm und hilf mir. Ich würde so gerne mit meiner freien Zeit etwas Sinnvolles anstellen. Hast du Ideen? Komm und hilf mir. Meine Seele ist verletzt. Ich suche jemanden, der sie heilen kann. Hast du eine Idee? Komm und hilf mir. Der Krieg hat mich erschüttert. Er macht mir richtig Angst. Bete mit mir. Komm und hilf mir. Ich bin vor dem Krieg in meiner Heimat geflohen. Jetzt lebe ich hier, bin fremd und mir ist alles genommen. Komm und hilf mir. Ich habe Angst um die Welt, auf der wir leben. Mir kommt die Hoffnung langsam abhanden. Komm und hilf mir. Als der Heilige Geist Paulus die Tür nach Europa geöffnet hat, da lässt er ihn einen Blick auf einen Menschen werfen, der sagt, komm und hilf mir. In Europa angekommen, verschaffen sich Paulus und seine Freunde erst einmal einen Eindruck von der Stadt Philippi. Sie schlendern herum, sie schauen hier und da, sie lernen Stadt und Leute kennen. Das ist ihnen offenbar wichtig. Schließlich machen sie sich am Sabbat auf den Weg zum nahegelegenen Fluss. Denn wo ein Fluss ist, da kann man sich waschen. Wo man sich waschen kann, kann man auch rituelle Waschungen abhalten. Und da treffen sich die Juden gerne am Sabbat zum Gebet. Und wo Juden sich versammeln, da versammeln sich nun mal Menschen, die an den einen Gott glauben und nicht an die vielen Götter der Römer. Und hier versammeln sich auch Menschen, die nach diesem Gott suchen und nach diesem Gott fragen, aber sich der jüdischen Gemeinde noch nicht angeschlossen haben. So auch die Frauen, mit denen sie ins Gespräch kommen. Sie sind gottesfürchtige Frauen. Sie glauben, dass es nur einen Gott gibt. Aber sie haben sich nicht der jüdischen Gemeinde angeschlossen, denn die jüdischen Reinheitsgebote hindern sie. Da ist zum Beispiel diese Händlerin Lydia. Die aus Lydien stammt, dass sie nicht von hier ist, ist mittlerweile ihr Name geworden. Lydia, die aus Lydien. Sie fragt nach Gott. Er interessiert sie. Es ist eigentlich sogar noch mehr. Sie spürt so eine richtige Sehnsucht nach Gott. Aber sich der jüdischen Gemeinde anschließen, das will sie nicht. Das würde sie in ihrem Beruf deutlich schlechter stellen. Denn wer zum Judentum übertritt, darf auch nur mit Juden essen. Und um die eigene rituelle Reinheit zu wahren. Und das ist natürlich für sie geschäftsschädigend. Ja? Die besten Geschäfte macht man doch gerade beim Essen. Also glaubt Lydia an Gott, aber sie gehört nicht zu der Gemeinde der Glaubenden. Da haben Lydia und Paulus sofort etwas, über das sie reden können. Sie funken auf einer Wellenlänge. Sie verbindet der Glaube an Gott. Sie verbindet aber auch diese Skepsis den engen rituellen Regeln gegenüber, die diesen Glauben umgeben. Und sie verbindet, dass sie nicht so richtig zu dieser jüdischen Gemeinde der Glaubenden, dazugehören. Darüber kommen sie ganz schnell ins Gespräch. Zwischen ihnen kommt etwas ins Schwingen. Da ist Resonanz. Das ist wie bei einer Gitarre. Wenn die Saiten schwingen, dann schwingt auch das Holz und es entsteht ein schöner Ton. Zwischen Paulus und Lydia kommt etwas ins Schwingen. Und es öffnet sich die Tür zu Lydias Herzen. Sie lässt sich auf das ein, was Paulus von Jesus Christus erzählt. Mir erzählen manchmal Menschen, dass sie gerne andere Menschen zum Glauben an Jesus Christus einladen würden, dass sie ihre Hoffnung ja gerne teilen würden, aber es gelingt nicht. Denn ganz schnell kommen diese ganzen kniffligen Fragen zur Sprache. Warum lässt Gott denn diese himmelschreiende Ungerechtigkeit in der Welt zu? Ist die Wissenschaft nicht inzwischen so weit, dass sie die Welt auch gut ohne Gott erklären könnte? Angesichts der Sorgen der Gegenwart kann da so ein antiquierter Glaube überhaupt helfen? Und mal ganz ehrlich, wenn Gott die Liebe ist, wie kannst du dann glauben, dass er seinen Sohn opfert? Es kann manchmal helfen, wenn wir Menschen Antworten auf solche Fragen geben können oder wenn wir zumindest schon mal darüber nachgedacht haben. Das ist ganz sicher nicht falsch. Aber ich vermute, dass sehr viele von uns an Gott glauben und dass die wenigsten von uns behaupten würden, ich habe Antworten auf diese ganzen Fragen. Wir glauben trotzdem. Wir können trotzdem bei Christus Halt finden. Wenn wir uns daran erinnern, wie der Glaube in uns begonnen hat, dann haben diese ganz anspruchsvollen theologischen Fragen doch bei vielen eher eine untergeordnete Rolle gespielt. Viele von uns dürften die Erfahrung gemacht haben, irgendwann hat sich mein Herz für Gott geöffnet. Gott öffnet das Herz. Eine Diskussion über Glaubensfragen oder ein präzise und richtig erklärter Heilsweg, das bringt eher nichts ins Schwingen. Und wenn wir vollmundig davon erzählen, was der Glaube alles in uns verändert hat und dass wir, seitdem wir glauben, immer fröhlich sind und immer hoffnungsvoll sind, das kann wirken, als würde man bei einer Gitarre auf einmal alle Saiten zuhalten, bapp, und kein Ton schwingt mehr. Vorbei, keine Resonanz mehr. Aber wenn wir persönlich und ehrlich von unserem Glauben erzählen, dann kann das in Menschen etwas zum Schwingen bringen. Denn wir machen uns doch dieselben Sorgen wie die anderen Menschen um die Zukunft. Angstvolle Gedanken und schlaflose Nächte, das kennen wir doch auch. Wenn wir uns mit Menschen ins Gespräch vertiefen, dass wir versuchen, einander zu verstehen, wenn wir fragen, zuhören, erzählen, wieder nachfragen, entdecken, dass wir vielleicht sogar ganz, ganz ähnlich ticken, wenn wir angeregt ins Gespräch vertieft sind, da entsteht Resonanz, da kommt etwas ins Schwingen. Wir finden uns im anderen wieder, gegenseitig. Das Gespräch bringt etwas ins Schwingen. Und dann erzählen wir vielleicht nicht von großen Wundern, aber wir kommen über unsere Sehnsucht ins Gespräch. Und wir beantworten nicht alle Fragen, die unser Gegenüber gestellt hat, aber er erfährt, warum uns der Glaube trotz offener Fragen Halt gibt. Und wenn wir dann auch nicht über alle Zweifel erhaben sind, dann sind es vielleicht gerade unsere Zweifel, in denen sich andere wiederfinden und wo sie auch anknüpfen können. So können Menschen entdecken, dass das irgendwie passt mit dem Glauben, dass Christus als Messias, der selber gelitten hat, sehr gut in eine Welt passt, in der so viele Menschen Leid erfahren. Und sie spüren, dass er uns Hoffnung spendet, dass er Mut macht, dass er uns aufrichtet. Jetzt sitzen Paulus und Lydia also am Fluss, ins Gespräch vertieft, es kommt etwas ins Schwingen. Lydia öffnet Christus ihr Herz. Und das passt doch, oder? Sie sind am Wasser. Lydia lässt sich taufen. Da geht das Herz des Baptisten auf. Dass der Text von der Taufe erzählt, will ich gerne auch zum Anlass nehmen, dazu einzuladen. Denn wir wollen im Sommer auch taufen. Wir möchten das gerne wieder machen. Die Taufe ist ein wunderschönes Zeichen. Und ich finde das so wertvoll, dass wir dieses Zeichen haben. Denn gerade in unserer evangelischen Tradition geht so viel über den Kopf, über die Predigt, über die Lehre, über Gespräche. Bei der Taufe kann man etwas erleben. Das erfrischende Wasser. Wir gehen mit Kleidung in einen See. Wann macht man das schon mal als Erwachsener? Das prägt sich ein, das bleibt in Erinnerung. Was man in der Taufe erlebt, das wird man so schnell nicht wieder vergessen. Und darum ist die Taufe so wertvoll. Sie ist das Zeichen, dass ein Mensch sein früheres Leben beendet und ein neues Leben beginnt. Man kann etwas hinter sich lassen, abwaschen und neu anfangen und in ein neues Leben starten. Und darin liegt das Versprechen, Gott, ich will ein neues Leben mit dir beginnen. Ab jetzt will ich dir vertrauen und nach deinen Vorstellungen leben. Und vor allem liegt in der Taufe das Versprechen Gottes, ich liebe dich und ich halte dich. Nichts kann dich von mir trennen, denn ich werde dich immer mit Zuneigung anschauen, komme, was wolle. Das bekommen wir in der Taufe nicht einfach nur gesagt, wie eine Predigt. was wir gesagt bekommen, können wir schnell vergessen, sondern wir erleben es dadurch, dass wir untergetaucht werden und wieder auftauchen. Das prägt sich ein, das bleibt in Erinnerung. Und vielleicht merkst du, das spricht mich gerade an. Dann hör mal in dich hinein. Wäre das jetzt dran, sich taufen zu lassen? Möchtest du das? Möchtest du dich taufen lassen und das erleben? Zur Vorbereitung dient bei uns der Kurs Glaube, Taufe, Gemeinde. Das ist für Menschen, die sich taufen lassen wollen, aber auch für Menschen, die sich noch unsicher sind und sagen, oh, ich weiß noch nicht so richtig, kann schon sein, dann macht gerne mit. Der Kurs startet Mitte Mai, aber ihr könnt euch gerne jetzt schon bei mir oder im Gemeindebüro dafür anmelden. Und dann sprechen wir in kleiner Runde über Jesus Christus. Ich freue mich immer darauf, mir macht das viel Freude. Nachdem Paulus jetzt also durch die Tür nach Europa geschritten ist und Gottes Geist die Herzenstür der Lydia geöffnet hat, öffnet Lydia die Tür ihres Hauses. Nach der Taufe drängt Lydia Paulus und seine Begleiter: Na, wenn ihr wirklich meint, dass ich zum Glauben an den Herrn gefunden habe, dann kommt doch in mein Haus und bleibt da. Das ist ganz feiner Humor, den Lukas hier zeigt, wie er diese Szene hier so fröhlich schildert. Natürlich glaubt Paulus der Lydia ihren Glauben, sonst hätte er sie ja überhaupt nicht getauft. Und dann drängt sie ihn. Ja, wenn ihr mir meinen Glauben glaubt, dann kommt und ich will mit euch willkommen heißen. Dieser Moment, der muss doch gefeiert werden. Und zwar bei mir. Und dann bleibt gleich da. Ich will, dass ihr bei mir wohnt, solange ihr in Philippi seid. Gastfreundschaft ist so eine schöne Eigenschaft und sie ist so wichtig. Die ersten Christinnen und Christen hatten keine Kirchen. Man konnte sich nur in Privathäusern treffen. Und Lydia und viele Christinnen und Christen öffneten ihre Tür, damit christliche Gemeinden bei ihnen zusammenkommen konnten, um miteinander bei einer festlichen Mahlzeit den Gottesdienst zu feiern. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das genau zu dem besonderen Charme der christlichen Gemeinden damals gehörte. Sie trafen sich zu Hause. Da waren Menschen, die gerne und oft ihre Tür geöffnet haben. Natürlich ist das Anziehen. Natürlich fällt es da leicht, Menschen einzuladen, mit ihnen das Leben zu teilen und über den Glauben zu sprechen. Bei so einer Mahlzeit zu Hause, da kommt ganz schnell etwas ins Schwingen. Wir wollen gerne Willkommensgemeinde sein. Als Gemeinde wollen wir zu Jesus Christus passen, der sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das ist die Jahreslosung für dieses Jahr. Ich wünsche mir, dass wir das als Willkommensgemeinde auch ausstrahlen. Und jetzt ist eine Willkommensgemeinde nicht nur eine Kirche mit einer offenen Tür, sondern eine Willkommensgemeinde braucht auch Willkommenshäuser, braucht Willkommenswohnungen. Ich glaube, es gelingt uns ganz gut, dass Menschen, die neu zur Gemeinde kommen, sich hier in der Kirche willkommen fühlen. Aber dass ein Mensch ankommt und seinen Platz findet, dazu braucht es eben auch die offenen Häuser und die offenen Wohnungen. Dass Menschen eingeladen werden und in kleiner, geselliger Runde zusammensitzen und dass die Runden offen sind für neue Leute, die neu dazukommen. Vielleicht unsere Hauskreise, vielleicht ist gerade, oder ich bin sicher, gerade die lebendigen Bücher bieten da eine gute Chance dazu, einfach auch mal auf neue Leute zuzugehen und sie einzuladen. Gerade in diesen Jahren, die uns so verunsichern, wo vieles, was uns so fest und sicher erschien, auf einmal ins Wanken gerät, da sehen sich doch Menschen nach Halt. Sie suchen eine Hoffnung. Komm und hilf mir. Da braucht es keine große Begabung und vor allem nicht irgendeine Ausbildung dazu, dass wir zu feurigen Missionaren werden. Wenn wir Menschen offen begegnen und wir Menschen möglichst persönlich und ehrlich von unserem Glauben erzählen, dann kommt da etwas in Schwingen. Amen.